Sibylle von Kleve, Granachs schönes Modell. Das Porträt der Sibylle von Kleve als jugendliche Braut, 1526 von Lukas Granach dem Älteren gemalt, gilt als eines der anmutigsten Frauenbildnisse der Renaissance. Zugleich ist es das erste von Sibylle bekannte Porträt. Aus Granachs Werkstatt kam vermutlich auch das letzte, zu ihren Lebzeiten entstandene Bild. Auf dem Altar der Weimarer Stadtkirche sehen wir sie, etwa 40-jährig, an der Seite ihres Gemahls, als reife Frau, vom Leben gezeichnet. Wer aber war dieses Mädchen, das mit 14 Jahren mit dem späteren Kurfürsten von Sachsen, Johann Friedrich I., genannt der Großmütige, vermählt wurde? Und wie mag sie sich gefühlt haben, als sie Granach Modell saß? Gerade war sie einem Mann versprochen worden, den sie vielleicht nur einmal zuvor gesehen hatte. Dass sie mit der Ehe Macht und Besitz der Familie sicherte, war seinerzeit nicht nur für Töchter aus adligem Hause selbstverständlich. Aber ob ihr dies ein Trost war? Sibylle musste das ihr vertraute Land, die ihr vertraute Umgebung, die ihr vertrauten Menschen verlassen. Selbst ihr alter Glaube galt in der neuen Heimat nichts mehr. Was erwartete sie im lutherischen Sachsen? Was würde von ihren Träumen und Hoffnungen bleiben? Diese Fragen könnten ihr durch den Kopf gegangen sein, während sie für Granach in stiller Pose verweilte. Welche Freuden und Leiden das Leben tatsächlich für sie bereithielt, als sie den schützenden Kreis der Familie verließ und ihrem Gemahl nach Sachsen folgte, davon ahnte sie damals wohl kaum etwas. Vom äußeren Erscheinungsbild konnte das Paar kaum unterschiedlicher sein. Sibylle war von graziler Anmut, ihr fein geschnittenes Gesicht von langem rotblondem Haar umschlossen. Johann Friedrich dagegen war ein großer und stattlicher Mann. Bereits in jungen Jahren neigte er zu Übergewicht, liebte er doch das Essen und den Wein mehr als ihm gut tat. Schon 1524 ermahnte ihn seine Cousine Elisabeth von Sachsen eindringlich, sich mit dem Weinkonsum zu mäßigen. Doch davon hielt er nichts. Und so kommentierte Luther die Trinkgewohnheiten des Kurfürsten in seiner gewohnt deftigen Art. Unser gnädigster Herr und Kurfürst ist ein großer, starker Herr. Er kann wohl einen guten Trunk vertragen und seine Notdurft macht einen anderen neben ihm noch Trunk. Die späteren Porträts zeigen den Kurfürsten als massigen, schwergewichtigen Mann mit vollem Gesicht, das von spärlichem Haar gekrönt wurde. Es wird erzählt, er sei schließlich so fett gewesen, dass ihn selbst ein großer friesischer Hengst nicht mehr tragen konnte. Die beiden heiraten, bekommen 3 Kinder, aber das Leben hält eben nicht nur Freude, sondern eben auch Leid bereit. Liebe ohne Leid mag nicht gesehen. Davon wussten schon die mittelhochdeutschen Dichter bewegende Lieder zu singen. Auch Sibylle und Johann Friedrich blieb diese Erfahrung nicht erspart. Ihre nahezu ungetrübte Zweisamkeit endete jäh mit Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges und der Gefangennahme des Kurfürsten. Für Sibylle änderte sich alles. Sie musste Torgau verlassen und in das weit weniger komfortable Weimarer Schloss ziehen. Sie musste sich an neue Bedienstete gewöhnen und mancherlei kriegsbedingte Beschwernisse erdulden. Dies alles hätte sie vermutlich mit dem ihr eigenen Pragmatismus ertragen, wäre Johann Friedrich dabei an ihrer Seite gewesen. Doch nach einem letzten Beisammensein Pfingsten 1547 zog er als Gefangener mit dem kaiserlichen Heer davon und Sibylle wusste nicht, ob und wann sie ihn wiedersehen würde. Während sich die Zeit der Gefangenschaft für den Herzog selbst nicht so dramatisch gestaltete wie anfangs befürchtet, brachte sie für Sibylle 5,5 Jahre der Ungewissheit über sein Schicksal und einer unsäglich großen Trauer über die Trennung. Beredtes Zeugnis dafür sind 125 erhaltene Briefe, die sie ihm von September 1546, dem Beginn des Krieges, während der Zeit der Gefangenschaft und noch bis zum November des Jahres 1553 schrieb. Sie gewähren Einblick in ihre Sorgen und Nöte, ihren Alltag am Hof, ihre Anteilnahme am politischen Geschehen. Vor allem aber bezeugen sie die tiefe Verbundenheit und innige Zuneigung zwischen den Eheleuten. Hochgeborener Kurfürst, mein gütiger und allerliebster Herr und Gemahl. Mit dieser Anrede beginnt fast ein jeder ihrer Briefe, die sie mit Sibylla, betrübtes, euer Gnaden, betrübtes Weib oder arme Gemahlin unterschreibt. Der formelhafte Eingang erfährt jedoch stets aufs Neue eine emotionale Bestätigung. Freimütig bekennt sie, ihr seid mir ja das liebste Haupt nächst Gott, der liebste Mensch. Johann Friedrich empfand offensichtlich ähnlich wie sie, auch wenn er sich zurückhaltender äußert. Erreichten ihn Nachrichten, dass die freundliche, herzliebe Gemahlin krank sei, war er tief bekümmert. »Wie soll ich nicht leiden, wenn du krank bist?« schreibt er. Ein anderes Mal: »Dass du krank bist, tut mich von ganzem Herzen beschweren und bekümmern. Euer lieb lang andauernde Schwäche ist nicht ein geringes, sondern ein mächtiges Kreuz in meinem Herzen und Gemüt.« Dass zwischen dem Paar uneingeschränktes Vertrauen herrschte, zeigt sich unter anderem in Sibylles Bekenntnis: »Ich glaube nur das, was euer Gnaden mir schreiben.« Bei der Vertrautheit, die Sibylle und ihren Mann verband, traf sie die Trennung von ihm und die Ungewissheit über sein Schicksal schwer. Schon nach wenigen Monaten des Krieges schreibt sie, sie sei des langen Wartens müde geworden und hoffe, sie mögen doch bald wieder mit Freuden zusammenkommen. Denn danach mich von ganzem Herzen verlangen tut. Ähnlich fühlte Johann Friedrich, als er 1546 aus Eisenach mitteilt, er bedauere, dass er weiterziehen muss. Sonst wollte ich dich in Eile hierher gefordert haben, denn mich herzlich nach dir verlangen tut. Einmal erinnert Sibylle ihn an sein Versprechen, bald zurückzukommen. Ich habe euer Gnaden wohl ein halbes Jahr und länger nicht gesehen. Heißt das etwa in kurzer Zeit wiederkommen, wie euer Gnaden zu mir sagtet? Ich habe es nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, dass aus der kurzen Zeit eine lange Zeit geworden ist. Möge es Gott erbarmen. Nur ein kleiner Trost war es da, dass sie selbst während des Krieges in ständigem Kontakt zu ihrem Mann stand. Einmal schickte sie ihm sogar 1,5 Schock Rammelsvögel ins Heerlager. Und trotz der angespannten Situation kokettierte sie mit ihm. Sie hoffe, schreibt sie, es gefalle ihm, wenn sie auf diese Weise an ihn denke. Denn sie wolle ihren Herzallerliebsten nur ja gesund erhalten, damit mir das liebe Bäuchelein ja nicht verderbe. Der liebe Gott möge es behüten, vor allem Übel und Leib und Seele auch. Als Johann Friedrich ihr mitteilt, er hätte die Vögel am liebsten mit ihr zusammen verspeist, antwortet sie, ich wäre gern gekommen. Und wenn mich meine Füße nicht getragen hätten, so wäre ich gekrochen gekommen. Als sie dies schreibt, sind sie immerhin schon 20 Jahre miteinander verheiratet.